Guten Morgen. Funktioniert das? Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am dritten Sonntag nach Epiphanias. Wieder mal eine Überraschung, der Posaunenchor ist da. Die hatten anscheinend keine Lust, nach Hause zu gehen und haben gedacht, dann spielen wir im Gottesdienst. Herzlich willkommen euch, vielen Dank. Der Wochenspruch steht in Lukas 13, Vers 29. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade herzlich ein zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.15 Uhr auf der Neukirch, auch mit Abendmahl, und um 10.45 Uhr in Rabenscheid. Bei der Kollekte am vergangenen Sonntag kamen in Liebenscheid 142 Euro zusammen und auf der Neukirch 91,65 Euro. Vielen Dank dafür. Die Kollekte heute ist bestimmt für das Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt und die Kollekte am kommenden Sonntag für die eigene Gemeinde. Der Seniorentreff im Februar muss leider ausfallen. Ich habe in Rabenscheid gehört, es gibt wohl noch Karten für das Konzert bei Siegfried Fietz. Also wer das noch haben möchte, bitte im Büro melden. Oder gibt es hier jemanden, bei dem man das machen kann? Ah ja, sehr schön. Heute übergibt Kirchenpräsident Volker Jung in einem Festgottesdienst das Amt an seine Nachfolgerin Christiane Tietz. Dieser Gottesdienst wird jetzt gerade im Fernsehen übertragen, ist aber bis heute Abend auch noch in der ARD-Mediathek abzurufen. Wir haben Abschied genommen von Anneliese Magdalena Wilhelm, geborene Fuß, geboren am 12.05.1928, gestorben am 25.12. letzten Jahres. Die Bestattung am 7.1. diesen Jahres fand auf dem Friedhof in Liebenscheid unter einem Wort aus Philipper 3, Vers 20 und 21 statt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Wir halten einen Moment Gedenken. Lasst uns zu Beginn das Lied 66 singen, die Strophen 1 bis 4, Jesus ist kommen.
Thank you.
Lasst uns dem Psalm 100 im Wechsel sprechen, aus dem Gesangbuch die Nummer 740. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denn der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewig und seine Wahrheit für und für. Kommt, lasst uns anbeten. Unser Leben ist voll von Unzulänglichkeiten, von Enge, Angst, von Kleinmut und Selbstbezogenheit. Wir haben uns eine Art angewöhnt, manchmal persönlich, manchmal in unserer Gesellschaft, der Achtsamkeit, Liebe und Verständnis für andere immer mehr abgeht. Das bekennen wir als unsere Not und Schuld. Doch dass wir darüber hinauskommen und zu neuem Miteinander, das erbitten wir von der Gnade Gottes. Herr, erbarme dich. So spricht der Herr: Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Gott, in deiner Gegenwart bitten wir, öffne unsere Ohren, damit wir hören. Erleuchte unseren Geist, dann werden wir verstehen. Ermutige unseren Willen und wir handeln. Weite unsere Herzen und wir überwinden Grenzen. Das bitten wir dich im Namen Jesu, deines Sohnes, unseres Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Als Lesung lese ich aus Matthäus 8, die Verse 5 bis 13, überschrieben mit der Hauptmann von Kapernaum. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht, und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Wir bekennen unseren christlichen Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Allvater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen vom Lied 362, eine feste Burg, die unser Gott, die Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Der Predigttext steht in Römer 1, die Verse 13 bis 17. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Herr, segne dein Wort, hilf, dass wir es verstehen und dass wir unser Leben danach ausrichten. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt manche Dinge, die machen einem eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, was das bei euch ist. Manchmal ist es eine Erinnerung, wenn man plötzlich erinnert wird an irgendetwas Wunderbares, was man mal erlebt hat, dann kann es einen so schuggern. Oder bei vielen ist es die Musik, ein Lied, das eine Gänsehaut hervorruft, wo man plötzlich ergriffen ist. Manchmal sind es auch Worte, ein Gedicht oder eine Redewendung. Für mich gehört dieser Predigttext, beziehungsweise vor allen Dingen der letzte Vers, der Vers 17, dazu. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So, und jetzt gibt es hier bestimmt eine ganze Menge Leute, die sagen, dieser Pfarrer da oben, der spinnt doch irgendwo ein bisschen. So ein undurchsichtiger, unklarer, verschwurbelter Text. Und dann kriegt der Gänsehaut. Wie geht das denn? Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen, der jetzt denkt, ja genau, Römer 1, 17. Das ist der Vers, der für die Gründung der evangelischen Kirche vor 500 Jahren verantwortlich war. An diesem Vers hat sich alles entschieden damals bei Martin Luther. Deswegen habe ich auch für das Lied vor der Predigt, das klassische Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott, ausgesucht. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen so ein Lied, wo es mit dem Rücken runterläuft, wo man eine Gänsehaut bekommt. Dieser Vers hat vor über 500 Jahren tatsächlich die Welt verändert. Es fällt uns zwar, also es fällt mir gerade schwer, in dieser Predigt über diesen Text nicht den erträglichen Rahmen zu sprengen. Also ich möchte nicht, dass wir heute Nachmittag noch hier sitzen, aber da gibt es so viel zu sagen. Ich möchte mich aber auf ein paar, vor allen Dingen zwei zentrale Punkte beschränken. Martin Luther war groß geworden mit der Angst vor einem gerechten Gott. Einem gerechten Gott, der die Sünder straft und ins Fegefeuer und in die Hölle wirft. Martin Luther studierte Theologie und wurde Mönch, weil er hoffte, dadurch dem Zorn Gottes entgehen zu können. Aber so sehr er sich auch bemüht hat, so sehr er auch versucht hat, ein gottgefälliges Leben zu führen, es ist ihm nicht gelungen. Immer wieder musste er erkennen, dass er einem solchen gerechten Gott nicht gerecht werden kann. Und so blieb ihm die Angst vor dem zornigen, gerechten, strafenden Richtergott, den er und seine Zeitgenossen in Gott gesehen haben. Er beschreibt, wie er in seinem Arbeitszimmer im Südturm des Wittenberger Augustinerklosters saß und immer wieder diesen Vers las, immer wieder Römer 1, 17. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben.
Luther erzählt, dass er das Wort Gerechtigkeit Gottes damals hasste. Ja, er ist sogar so weit, dass er erzählt oder bekennt, dass er selbst Gott hasste. Wie konnte er diesen richtenden, strafenden Gott, der die Menschen als Sünder verdammt ohne Ausweg, lieben? Und so rang Luther mit diesem Vers und beschreibt dann, wie Gott ihm die Erkenntnis gibt, dass es nicht darum geht, dass der Mensch vor Gott gerecht werden kann oder soll, sondern dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Keine Strafe, sondern ein Geschenk ist die Gerechtigkeit Gottes. Und die Voraussetzung dafür ist nicht, wer weiß, was alles zu tun, sondern der Glaube. Aus Glauben gerecht vor Gott. Es war für Martin Luther eine Befreiung. Eine Befreiung, die er so beschreibt: Da fühlte ich mich wie ganz und gar neugeboren, und durch offene Pforten trat ich in das Paradies selbst ein. Haben wir heute noch Angst vor Gott? Wenn wir so in unser Land schauen, in die Welt, wahrscheinlich die wenigsten. Das mag es immer noch geben, aber bei vielen spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Angst und Sorge ist heute sehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Aber da geht es um Krieg, um Klimawandel, um die Energiekrise, um die Rechten, um Inflation, Arbeitslosigkeit, um Krankheit und Tod. Wäre denn die Botschaft von dieser voraussetzungslosen Liebe Gottes zu allen Menschen nicht auch hilfreich in unserer Angst und unseren Sorgen in dieser so schwierig gewordenen Welt? Ganz bestimmt. Aber wichtiger ist mir heute noch was ganz anderes. Nicht ganz anderes, aber eine andere Ebene. Haben wir Christen und Christinnen unseren Glauben nicht viel zu oft mit der Angst verbunden? Ich habe es bestimmt hier schon mal erzählt. Das ist so eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle, aber ihr müsst sie heute noch mal ertragen, falls ihr sie schon gehört habt. Ich erinnere mich an einen Prediger aus meiner Jugendzeit, der uns Jugendlichen einmal von der Kanzel herunter mit ausgestrecktem Zeigefinger zugerufen hat: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und ihr, junge Leute, kommt bitte Jeans in die Kirche. Uiuiui, da waren wir aber so klein mit Huten, haben uns erstmal umgeguckt, aber wer uns alles anguckt. Ja, ist das unsere Botschaft, unsere frohe Botschaft? Ist das das Evangelium von der Liebe Gottes in Jesus Christus? Muss ich vor Gott Angst haben, wenn ich mit der falschen Kleidung in die Kirche komme? Ist das unser Evangelium? Es ist doch tatsächlich so, dass auch nach Luther, der eigentlich diese befreiende Botschaft von der Liebe Gottes wiederentdeckt hat, unsere evangelische Kirche viel zu viel den Menschen wieder Angst gemacht hat. Angst vor Gott. Wenn du nicht richtig glaubst, wenn du nicht regelmäßig in den Gottesdienst gehst, wenn du nicht genug Respekt vor dem Pfarrer hast, das finde ich eigentlich ganz gut, aber naja gut, wenn du nicht genug betest oder was auch immer. Denken wir doch einfach nur mal an den Satz, den bestimmt viele von uns gehört haben schon in ihrem Leben: Gott sieht alles. Dieser Satz kann einem gläubigen Menschen Geborgenheit schenken, weil er weiß, dass Gott immer da ist, auf ihn achtet, ihn beschützt und segnet. Dieser Satz kann aber auch ganz fürchterlichen Druck machen, bis dahin, dass es Menschen gibt, die daran psychisch zerbrochen sind. Wenn es heißt, Gott sieht alles, also pass auf, was du tust, dann macht der Satz Angst. Es gibt dann keine Privatsphäre mehr. Gottes strafender Blick richtet sich auf jede Kleinigkeit. Liebe Gemeinde, seien wir vorsichtig mit solchen Aussagen. Außerdem haben wir doch eine Alternative. Gottes Liebe ist ein Geschenk. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist das Evangelium, mit dem wir ins Leben gehen können. Und das ist das Evangelium, das wir unseren Kindern weitergeben können. Gott liebt dich. Nicht du musst Angst haben vor diesem bösen Mann oben im Himmel. Auf Angst reagierte Luther damals mit frommer Leistung. Und doch hat er es nicht geschafft. Er ist nie perfekt gewesen. Er hat alles versucht. Er hat versucht, vor diesem strengen Gott zu bestehen. Aber sein Gewissen klagte ihn immer wieder an. Was er auch versuchte, beten, fasten, meditieren, Gutes tun, ja sogar mit der Peitsche auf seinen eigenen Rücken. Es war nie genug. Immer noch schwebte dieser erbarmungslose Gott über ihm. Und dann erfährt er, dass er eigentlich gar nichts tun muss, sondern Gott ihm seine Liebe aus freien Stücken schenkt. Das nennen wir in der Theologie Rechtfertigung, die berühmte evangelische Rechtfertigungslehre. Das ist die Grundlage der evangelischen Kirche, des evangelischen Glaubens. Das war die befreiende Botschaft, die Luther im Römerbrief gefunden hat. Auch in diesem Zusammenhang, denke ich, geht es in unserer Gesellschaft heute nicht mehr so sehr um fromme Leistungen, wie viel man betet oder in den Gottesdienst geht, sondern vielmehr um andere Dinge. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wenn wir das nochmal neu für uns entdecken würden, dass es keine Leistung braucht, um geliebt zu werden von Gott, dann würde das sicherlich auch in unserer Gesellschaft einen großen Unterschied machen. Wie würden wir dann mit Menschen umgehen, die nicht so viel leisten können? Mit Menschen, die krank sind, mit Menschen, die arm sind, mit Menschen, die geflüchtet sind, mit Menschen, die Probleme haben, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Wichtig ist mir heute aber noch etwas anderes. Haben wir Christen und Christinnen in unserem Glauben nicht viel zu oft mit Leistungen verbunden? Ich weiß, an dieser Stelle kommt oft der Einwand, wenn es aber nicht auf die Werke, wenn es nicht auf unsere Leistung im Glauben ankommt, aufs Beten, Bibellesen, gute Werke tun, anderen helfen, Nächstenliebe und so weiter und so fort. Wenn es da nicht drauf ankommt und wir die Liebe Gottes einfach nur geschenkt bekommen, ja, dann ist doch alles egal. Dann können wir doch machen, was wir wollen, oder? Können wir denn nicht alles machen, was wir wollen, wenn es überhaupt, gibt es dann überhaupt noch ethische und moralische Maßstäbe? Martin Luther hat die Gerechtigkeit Gottes doppelt verstanden. Auf der einen Seite als Geschenk Gottes an uns Menschen, als Liebe Gottes zu uns Menschen. Das nennt Luther die affektive Gerechtigkeit. Affektiert, das kennen wir so ein bisschen, ne? Aber eigentlich geht es ja darum, um diese Zuwendung, um das Geschenk, dass Gott uns seine Liebe schenkt. Das ist die affektive Gerechtigkeit. Und dann hat Luther gesagt, es gibt aber noch eine andere Seite der Gerechtigkeit Gottes, nämlich die effektive Seite. Effektiv, das bringen wir in Verbindung mit, wenn man effektiv arbeitet, wenn man etwas produziert, wenn was bei rauskommt bei dem, was man tut. Ja? Und genauso ist es mit der Gerechtigkeit Gottes. Wer erfährt für sich selbst und zutiefst erkennt, dass er oder sie von Gott geliebt ist, dann hat diese Liebe Gottes automatisch Auswirkungen. Dann ist sie effektiv. Wenn ich erkenne, dass Gottes Gerechtigkeit heißt, er schenkt mir mein Leben, seine Liebe, alles Gute, dann kann ich nicht mehr anders, als genau so auch auf andere Menschen zuzugehen, auch so mein Leben zu leben. Aber es ist dann nicht mehr die Voraussetzung, dass ich alles richtig mache. Ich werde nach wie vor Fehler machen. Und trotzdem gilt mir immer noch die Liebe Gottes. Vielleicht sollten wir Christinnen und Christen und unsere ganze Kirche und uns wieder in den Südturm des Augustinerklosters in Wittenberg zumindest in Gedanken begeben und diesen Vers aus dem Römerbrief nochmal gründlich bedenken. Vielleicht bekommen wir dann auch diesen befreiten Glauben, der Glaube, der auch attraktiv ist für andere Menschen, für Menschen, die heute noch in Angst und Sorge leben, für Menschen, die von der Leistungsgesellschaft kaputt gemacht werden. Vielleicht haben wir dann unser eigenes Turmerlebnis, wie das über Luther gesagt wird. Ist es vielleicht denkbar, dass wir, genauso wie Luther vor über 500 Jahren, dann auch unsere ganz persönliche Pforte ins Paradies finden? Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich habe eben in Rabenscheid bemerkt, dass das nächste Lied nicht so bekannt ist. Wie ist das hier in Liebenscheid? Die Kirche steht gegründet, 264. Also ihr habt das geübt, ihr könnt das spielen. Gut, dann müssen wir irgendwie... Nö! Nicht mal geübt. Nö. Okay, also ihr macht das einfach so aus der Lameng, ihr seid einfach gut. 264, die Kirche steht gegründet. Wenn es gar nicht klappt, Albert, dann singen wir die erste Strophe einfach zweimal. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir denken an Anneliese Magdalena Wilhelm, geborene Fuß, die wir zu Grabe tragen mussten. Lass sie in deiner Hand geborgen ruhen. Tröste ihre Angehörigen und alle, die um sie trauern. Sende deine Engel zu ihnen und lass sie Menschen finden, die ihnen beistehen. Uns alle aber lehre bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich.
Wenn wir dich finden, barmherziger Gott, dann wird es hell. Wenn wir dein Wort hören, ewiger Gott, dann wächst der Mut. Lass dich finden inmitten des Krieges, von den Verletzten, von den Weinenden und den Zornigen. Lass dich finden inmitten aller Unsicherheit, von den Überlebenden, von den Flüchtenden und den Ratlosen. Wir bitten dich, lass dich finden. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Mach es hell für die Trauernden, die Kranken, die Erschöpften. Mach es hell für die, die hungrig aufstehen und hungrig zu Bett gehen. Für die, deren Nächte voller Angst sind. Für die, die von Einsamkeit gelähmt sind. Wir bitten dich, mach es hell. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Sprich zu den Mächtigen, zu den Einflussreichen, zu den Suchenden. Sprich zu denen, deren Herzen kalt sind, deren Ohren taub sind, die gleichgültig an ihren Nächsten handeln. Wir bitten dich, sprich auch zu uns. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich. Deine Gemeinde sehnt sich nach Gerechtigkeit. Wir sehnen uns nach Licht. Segne uns und alle, die zu uns gehören, durch Jesus Christus, die Quelle des Lebens und unser Grund der Freude. Wir bereiten uns auf den Empfang des heiligen Abendmahls vor, indem wir dir unsere Schuld bekennen. Guter Vater, du weißt, dass wir dich in den alltäglichen Dingen des Lebens oft aus dem Blick verlieren und dass wir unseren Mitmenschen so manches schuldig bleiben. An Zeit, an Zuwendung und Liebe. Dies alles bringen wir jetzt vor dich und bitten dich, gib uns nicht auf. Wir halten einen Moment Stille und bringen in Gedanken vor dich, was uns besonders auf dem Gewissen liegt. Wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Darum frage ich, begehrt ihr Vergebung eurer Sünde um Jesu Christi willen? So antwortet gemeinsam, ja.
Ja.
Der allmächtige Gott hat sich euer erbarmt, um des heiligen Leidens, Sterbens und Auferstehens unseres Herrn Jesu Christi willen. In der Kraft des Befehls, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, verkündige ich euch. Euch sind eure Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam beten wir, wie unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl. dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch und für die vielen vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Christi, du Lamm Gottes. Christus ist unser Friede, deshalb lade ich ein, dass wir uns einander zuwenden, wer möchte, auch die Hand reicht und uns den Frieden Gottes zusprechen. Der Friede Gottes sei mit dir. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass wir Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Wir werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Du drängst uns mit Wonne wie mit einem Strom. Versöhnung und Frieden finden. Das ist dein Geschenk, dass du, Gott, uns durch deine Vergebung immer wieder reichst. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Dafür danken wir dir. Amen. Wir singen zum Schluss das Lied 395, die Strophen 1 bis 3, Vertraut den neuen Wegen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und bis wir uns wiedersehen, geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.